Mein Name ist Florian Haase, ich bin der Gastgeber dieser Gesprächsreihe und begrüße Sie ganz herzlich zu Tex Unplugged. In jeder Folge habe ich einen Kollegen oder eine Kollegin aus unserer deutschen oder internationalen Steuerpraxis zu Gast. Wir berichten über die Vielfalt der Steuerberatung, über die Hot Topics in unseren Beratungsfeldern. Aber vor allem wollen wir die Menschen hinter der Beratung vorstellen und zu Gehör bringen und zeigen, uns was neben der fachlichen Expertise als Beratungsfirma so einzigartig macht. Heute ist Franz Lindner bei mir, ein Kollege aus unserem Stammhaus in Nürnberg. Herzlich willkommen, Franz.
Vielen Dank für die Einladung, Florian.
Sag mal, Franz, was machst du eigentlich bei Rödel & Partner?
Ich beschäftige mich mit dem steuerlichen Verfahrensrecht. Schlagwort Steuerstreitverfahren. Im Grundsatz unterstütze ich die Mandanten dabei, einen gesetzeskonformen Steuerbescheid zu erhalten.
Das ist das, was wir alle hoffen, dass das am Ende dabei herauskommt. Das ist ja nur dein zweites Standbein. Ja, du bist ja ansonsten auch in der Grunderwerbsteuer zu Hause. Und dein zweiter fachlicher Schwerpunkt, wie du gerade gesagt hast, ist das Steuerstreitverfahren. Und darum soll es heute gehen. Um vielleicht mal kurz fachlich zu Beginn einzusteigen. Mein Lieblingsbegriff ist die sogenannte Sprungklage. Wie erklärst du einem Laien, was das ist und ihre steuerliche Relevanz?
Wenn wir eine Klage vor dem Finanzgericht erheben wollen, dann ist grundsätzlich Voraussetzung, dass vorher ein erfolgloses Einspruchsverfahren durchgeführt wird. Das hat verschiedene Hintergründe. Der erste Hintergrund ist, dass die Behörde selbst ihr eigenes Verwaltungshandeln nochmal überprüfen können soll. Außerdem, dass der steuerliche Sachverhalt ordentlich aufbereitet ist und im Ergebnis natürlich auch eine Entlastung der Gerichte. Es gibt natürlich Konstellationen, wo sowohl Finanzamt als auch Steuerpflichtige davon ausgehen, dass der steuerliche Sachverhalt ordentlich aufbereitet ist und es nur noch um rechtliche Streitigkeiten geht. Beispielsweise, wenn die Finanzbehörde durch steuerliche Erlasse gebunden ist, von ihrer Meinung abzuweichen, dann macht es eigentlich keinen Sinn, ein zeitaufwendiges und kostenaufwendiges Vorverfahren zu führen. In solchen Fällen gibt es die Möglichkeit, eine Sprungklage zu erheben. Wie der Name sagt, überspringt man damit das Vorverfahren. Und wenn das Gericht dem zustimmt und auch das Finanzamt sich nicht dagegen wehrt, kann man ohne Einspruchsverfahren direkt ins Klageverfahren gehen.
Hat also nichts mit Reiten zu tun, ja, sondern verfahrensrechtlich lässt man einen Schritt aus und kommt seinem Ziel, dem gesetzeskonformen Steuerbescheid, wie du es genannt hast, hoffentlich ein Stückchen näher. Hast du auch einen Lieblingsbegriff?
Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Und zwar, wenn ein Rechtsbehelf geführt werden muss, sowohl Einspruch als auch eine Klage, ist man immer an Fristen gebunden. Und diese Fristen sind relativ hart, die sind nicht verlängerbar. Wenn die Frist versäumt ist, dann ist der Rechtsbehelf unzulässig. Es gibt allerdings Gründe, da erfolgt ein Fristversäumnis unverschuldet. In solchen Fällen kann man dann eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Man wird dann wieder in den Zustand zurückversetzt, dass noch eine Rechtsbehelfsfrist läuft. Und ich finde den Begriff deswegen toll, weil er einen Hauch von Zeitmaschine hat, quasi zurück in die Zulässigkeit.
Du bist ja von Haus aus Jurist, wenn ich richtig informiert bin. Das Verfahrensrecht, wenn man sich mal so die steuerberatende Zunft anschaut, vielleicht auch mit Recht ein bisschen Domäne der Juristen. Viele, ich sag mal, nur in Anführungszeichen Steuerberater trauen sich da nicht so recht ran. Und manche sagen ja, dass selbst Fälle, in denen es materiell rechtlich eigentlich nichts mehr zu gewinnen ist, man doch über das Verfahrensrecht vielleicht gewinnen könnte, wenn man sich denn damit auskennen würde. Kannst du diese Erkenntnis teilen?
Es ist tatsächlich so, dass wir auch Fälle von externen Kollegen übernehmen, die selbst vor dem Finanzgericht sich nicht wohlfühlen, die den Fall materiell rechtlich gut beurteilen können, aber die ein bisschen Bedenken haben, ob sie Kniffe im Verfahrensrecht zeitnah präsentieren können. Und insofern bin ich da absolut dieser Meinung auch. Tatsächlich ist es so, dass auch in ausweglosen Situationen manchmal das Verfahrensrecht einem noch Hebel in die Hand gibt. Wenn ich ein kurzes Beispiel sagen darf, fällt mir spontan ein, wir hatten einen Fall, wo wir verloren haben vor dem Finanzgericht. Da wurde auch die Revision nicht zugelassen. Und als ich dann die Urteilsbegründung durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass die Namen der Laienrichter, die ich mir in der Verhandlung notiert hatte, nicht übereinstimmte mit dem unterzeichnenden Namen der Laienrichter. Und das ist ein Verfahrensfehler, das ist ein Verstoß gegen den Gesetzgeber. gesetzlichen Richter, wenn da der Falsche in der Entscheidungsfindung eingebunden ist. Und über diese ja unspektakuläre Maßnahme kamen wir dann in die Revision und der Fall wurde zum Finanzgericht zurückverwiesen.
Passiert sicherlich auch nicht alle Tage, ja, aber zeigt, dass man noch was rausholen kann, wenn man denn auch da richtig hinguckt, wo andere vielleicht schon die Augen zugemacht haben. Was ich so ein bisschen spannend finde, eben weil ich Jurist bin, aus den Anwaltskanzleien kennt man ja das schon länger, dass man sozusagen aus den Fachabteilungen heraus eine, wie man neudeutsch sagt, Litigation-Abteilung gründet. Ja, also nur Leute, die sozusagen nicht materiell rechtlich arbeiten, sondern eben die Prozesse führen, also im Kartellrecht oder im Markenrecht oder wo auch immer. Habe ich mir das hier so ähnlich auch vorzustellen? Das Verfahrensrecht gilt ja für alle Steuerarten in Deutschland. Das heißt also, du stehst auf einer anderen fachlichen Seite als die reinen Fachkollegen und kommst ergänzend dann mit deiner verfahrensrechtlichen Expertise dazu.
Ja, es gibt natürlich Fälle, die ich auch vom materiellen Recht selbst abdecken kann. Ich bin ja auch Steuerberater seit über 20 Jahren mittlerweile. Allerdings ist es so, dass man in den meisten Fällen, die zu einem tatsächlichen gerichtlichen Streit kommen oder in Einspruchsverfahren, wo es auch um größere Volumina geht, die Unterstützung des fachlichen Kollegen oder der Kollegin direkt mit einbezieht. Dass wir also eine Kombination haben, auch im gerichtlichen Auftreten, der Kollege oder die Kollegin, die den Fall betreut haben, zusammen mit jemandem, der von Verfahrensrecht Ahnung hat, treten gemeinsam vor Gericht auf und ergänzen sich dort. Es sind Fälle, die ja aus unterschiedlichen Verfahrensständen zu uns kommen, auch mit zeitlichem Versatz. Das sind aus jedem Bereich Themen dabei. Und über die Bandbreite ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir die Unterstützung der Kollegen, die den Fall im laufenden Beratung oder in der Gestaltung betreuen, an der Seite haben.
Gibt es denn aus deiner Erfahrung Steuerarten, die besonders streitanfällig sind?
Die gibt es auf jeden Fall, ja. Das ist beispielsweise das Umwandlungsrecht, schon aufgrund der Volumina oder auch Themen im Zusammenhang mit Ergebnisabführungsverträgen. Das heißt, immer wenn großes Risikovolumen da ist, sieht natürlich das Finanzamt ganz genau hin. Dann haben wir ein Thema im gewerblichen Grundstückshandel, welches ja gesetzlich nicht kodifiziert ist, sondern mehr oder weniger Case Law ist, sodass wir eigentlich von 100 plus bis 100 minus alles begründen können. Es gibt immer ein Urteil für irgendeine Auffassung und deswegen sind diese Dinge auch besonders streitanfällig. Und die Grunderwerbsteuer, da haben wir viele, viele Verfahren im Moment wegen der erhöhten Komplexität und der restriktiven Auslegung.
Spannend. Jetzt haben wir viel über Klagen gehört und gesprochen, aber zum Steuerstreitverfahren im weitesten Sinne gehört ja noch viel mehr. Kannst du vielleicht den Zuhörern mal die ganze Bandbreite des Instrumentariums, dessen du dich da bedienst, kurz vorstellen?
Tatsächlich ist es ein riesengroßer Blumenstrauß. Wir beginnen im Vorfeld vielleicht mit der Betriebsprüfung, die auch schon zum Streitverfahren dazu zu zählen ist. Schon im Vorfeld den günstigen Steuerbescheid zu erwirken, ohne überhaupt in ein Verfahren hineinzukommen. Wenn das nicht funktioniert, dann läuft es normal ins Einspruchsverfahren, später ins Klageverfahren vor dem Finanzgericht. Und da ist es natürlich sehr interessant, dass im finanzgerichtlichen Verfahren wir nur eine Tatsacheninstanz haben. Und das heißt, da bietet sich schon an, einen Anwalt oder einen Verfahrensspezialisten mit hinzuzuziehen, denn es sollte im ersten Verfahren, in der ersten Tatsacheninstanz bereits alles passen, weil wir keine Möglichkeit mehr haben, beispielsweise im Revisionsverfahren dann Sachverhaltskorrekturen nachzuschieben. Wenn im finanzgerichtlichen Verfahren eine Partei der Meinung ist, sie möchte das nochmal überprüfen lassen durch ein oberstes Bundesgericht, dann kommen wir in die Revision. Das ist aber nicht selbstverständlich, sondern manchmal muss man auch hier Nichtzulassungsbeschwerden einlegen. Das ist also der verfahrensrechtliche Bereich. Was du aber ansprichst, ist die Klaviatur, die noch wesentlich darüber hinausgeht. Beispielsweise sind verfahrensrechtlich relevant ja bereits verbindliche Auskünfte, die auch sehr formaljuristisch aufgezogen werden müssen. Wir haben aber auch Anträge, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beispielsweise oder Steuerbescheidänderungen, die nach der Abgabenordnung laufen. Da ist ja unabhängig vom Einspruchsverfahren ein Kanon von verschiedenen Änderungstatbeständen da, die wir versuchen, wenn ein Einspruchsverfahren beispielsweise versäumt wurde, dazu zu benutzen, nochmal ins Verfahren reinzukommen oder vice versa darauf zu reagieren, wenn die Finanzbehörden selbst eine solche Änderungsvorschrift bemühen, um zum Nachteil des Steuerpflichtigen einen Bescheid nochmal zu ändern, obwohl schon eine Veranlagung erfolgt ist durchs Finanzamt. Also da sind wir dann aus dem Thema Abwehrberatung aktiv.
Und dann geht es natürlich auch noch weiter, sozusagen nach dem Bundesfinanzhof, ja, dann zum Europäischen Gerichtshof gegebenenfalls oder zum Bundesverfassungsgericht. Da sind wir dann aber wirklich in mehrjährigen Verfahren, die man dem Steuerpflichtigen eigentlich guten Gewissens gar nicht anraten kann, oder?
Wir haben solche Fälle, aber selten. Ich habe vor 5 Jahren einen Fall zu Ende gebracht, der eine Veranlagung des Jahres 1996 betroffen hat. Also das sind Dinge, die der Mandant auch nicht immer miterlebt und die wir niemandem wünschen.
Richtig. Also das kostet Zeit, Nerven und wahnsinnig viel Geld. Und am Ende natürlich steht das Urteil eines Spruchkörpers, der jetzt auch nicht unfehlbar ist. Oder es scheitert eben tatsächlich. Das kann natürlich auch sein. Und dann auch noch aus meinem Tätigkeitsfeld im internationalen Steuerrecht fallen mir natürlich auch noch Verständigungs- und Schiedsverfahren ein oder Advanced Pricing Agreements im Bereich der Verrechnungspreise, also verbindliche Vereinbarungen der Staaten über den zutreffenden Verrechnungspreis. Das mag man ja im weitesten Sinne auch noch zum Steuerstreit oder zur Vermeidung von Steuerstreit zählen. Wie bist du jetzt ganz persönlich in dieses Feld hineingeraten? Wir bei Rödl und Partner sind ja bekannt dafür, dass wir sehr flexibel sind. Wenn sich die Chance bietet, eine solche zu geben, sich auch hineinzuentwickeln in Spezialmaterien. Also bist du da sozusagen mal von jemandem an die Hand genommen worden, vielleicht von dem ehemaligen Chef? Wie war das?
Ich habe damals parallel zu meinem Studium eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung gemacht. Da hatte ich den Schwerpunkt Steuern belegt und habe da auch eine schriftliche Arbeit eingereicht, die sich beschäftigt hat mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Besteuerung. Das hat mir gewisse Begeisterung fürs Steuerrecht schon mal verschafft. Als ich dann angefangen habe im Steuerrecht tatsächlich und mich auf dem Steuerberater vorbereitet habe, das Steuerberaterexamen absolviert habe, war ich natürlich in dem Team einer von wenigen, die sowohl sich mit Steuerrecht als auch mit Verfahrensrecht beschäftigt haben. Verfahrensrecht eben bereits übers Studium, ja, weil ich als Jurist eben verfahrensrechtliche Vorbildung hatte. Und dann hat man 3-4 Fälle, die im Team anfallen. Und wie so ist es im Leben, wenn man die eine oder andere Geschichte gerne macht, dann wird man gleich Spezialist dafür. Und dann hat man einen gewissen Gravitationspunkt, wo die Fälle angeflogen kommen. Und über die Jahre, du siehst ja aufgrund meiner Haarfarbe, ich habe schon einige Jahre hier auf dem Buckel, sind dann auch einige Fälle angefallen. Das führt dann zu einer Spezialisierung und auch zu einer gewissen Expertise.
Jetzt mal abgesehen von dem Fall, den du schon angesprochen hast, mit der wirklich überlangen Verfahrensdauer, gibt es noch irgendwie einen Fall, der dir besonders in Erinnerung ist? Sowas wie, ich sag mal, dein verrücktester Fall deiner Beratungspraxis?
Ja, ganz besonders in Erinnerung bleibt mir ein Fall, den im Prinzip nicht die Juristen entschieden haben, sondern ein Schöffe, ein Laienrichter. Es ist ja so, dass vor dem Finanzgericht die Besetzung eines Senats mit 5 Richtern gegeben ist. Davon sind 3 Berufsrichter und 2 Laienrichter. Und die Laienrichter, die treten selten in Erscheinung, sondern die hören sich das Ganze mit an und verplausibilisieren dann, ob das, was Recht gesprochen wird, auch mit dem Gerechtigkeitsempfinden aus der Allgemeinheit übereinstimmt. Und hier hatten wir aber einen Fall, da war es so, dass wir über die Angemessenheit von Gesellschafter-Geschäftsführerbezügen gesprochen haben. Und die waren relativ hoch. Wir haben den Fall von einem externen Kollegen bekommen. Während der Verhandlung, als wir da über angemessene Höhen diskutiert haben und der vorsitzende Richter uns schon zu einem Vergleich nötigen wollte, ist plötzlich einer der Laienrichter sehr aktiv geworden, hat sich dann zu Wort gemeldet und meinte, er ist selbst Gesellschafter einer GmbH und hat einen Fremdgeschäftsführer und hat die Gewinne, die unser Mandant tatsächlich erzielt hat, mal auf dessen Entgeltregelung umgelegt und kam dann zu dem Ergebnis, dass tatsächlich sein Geschäftsführer noch wesentlich mehr bekommen hätte als unserer. Und das hat das Verfahren total umgedreht. Also er hat sämtliche juristische Argumentation über seinen faktischen Beitrag ausgehebelt. Und ich fand es besonders bemerkenswert, weil da eben die Relevanz der Laienrichter besonders hervorgetreten ist.
Das ist interessant, dass du das ansprichst. Ich erinnere mich, ich war ja auch beim Finanzgericht im Referendariat und da rollten die Berufsrichter, also die Juristen, immer so ein bisschen mit den Augen, ja, und haben die Laienrichter als notwendiges Übel eigentlich zum Teil angesehen. Aber das wissen viele nicht. Die haben ja die gleiche Stimmkraft, ja.
Das ist tatsächlich so, ja. Und normalerweise geht man davon aus, dass die 3 Berufsrichter die Laienrichter überstimmen würden. würden. Nur auch die Berufsrichter sind sich ja nicht immer einig. Und wenn bei den Berufsrichtern 2-1 rauskommt, dann sind die Laienrichter das Zünglein an der Waage.
Ja, das ist schon interessant. Ja. Zum Abschluss, lieber Franz, machen wir noch ein kleines Spielchen. Ich nenne dir jeweils 2 Begriffe und du musst spontan antworten, welcher dir lieber ist, vielleicht mit einer kurzen Begründung. Bist du bereit?
Ich bin gespannt und bereit.
Sehr gut, los geht's. Gebirgsjäger oder Pfadfinder?
Du sprichst vielleicht an, dass ich in meiner Freizeit gern wandern gehe. Gebirgsjäger hört sich ein bisschen martialisch an, aber ich habe für Gebirge schon mehr Interesse als für Pfade suchen und finden.
Hält den Geist frisch fürs Verfahrensrecht.
Ja. Ja, so ist es.
Abgabenordnung oder Finanzgerichtsordnung?
Da auf jeden Fall die Abgabenordnung, denn die Abgabenordnung bringt mehr Argumentationsmöglichkeiten, wesentlich mehr herauszuholen für den Mandanten.
Stadt, Land, Fluss oder Schiffe versenken?
Stadt, Land, Fluss.
Und die letzte Frage, die wird dich wahrscheinlich überraschen. Le Moscho-Route oder Coca-Cola-Route?
Tatsächlich Le Moscho-Route, das sind also 2 Routen, die du ansprichst auf den Kilimanjaro. Und die Coca-Cola-Route heißt deswegen so, weil sie technisch nicht so anspruchsvoll ist und da mehr Leute unterwegs sind. Tatsächlich war ich vor sehr, sehr vielen Jahren dort, wo beide Routen noch nicht überlaufen waren.
Ich habe die Frage deshalb ausgewählt, weil ich hatte das über 2 Ecken gehört, dass du oben warst. Und ich habe das selber vor einigen Wochen versucht, aber bin kurz vor dem Gipfel gescheitert. Also da hat es mich dann zerlegt wegen der Höhe.
Die Höhe, darf ich auch dazu sagen, auch wenn man sowas häufiger gemacht hat, hat man nicht im Griff. Und genauso wie bei Gerichtsverfahren ist man an hohen Bergen in Gottes Hand. Ja.
Und Abschlussfrage, Franz, an dich wie an alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Was zeichnet Rödel und Partner für dich besonders aus?
Der Teamgeist, der sich bei Rödel und Partner zeigt. Das hat Auswirkungen auf die tägliche Arbeit, weil ich gerade im steuerlichen Verfahrensrecht ja darauf angewiesen bin, mit den Kollegen, die den Fall materiell rechtlich bearbeiten, kurze Wege und gute Drähte zu haben. Das haben wir zu sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Wir haben also wirklich sehr, sehr kurze Wege zueinander. Und man muss auch sagen, im Endeffekt ist ein Mannschaftserfolg aus meiner Sicht wesentlich befriedigender als eine Einzelleistung. Hält viel, viel weiter nach.
Vielen Dank für das Statement. Das war es leider schon. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Spätestens jetzt ist allen Zuhörern klar, wo sie anrufen müssen, wenn es um Steuerstreitverfahren, selbst in Verfahren, in Situationen im weitesten Sinne geht. Franz Lindner der Name, den sie sich merken müssen.
Das war Tax Unplugged, der Rödel-Steuer-Podcast mit Blick hinter unsere Kulissen. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.